Ja, also, was ich nicht erzähle, das werde ich gleich sagen, was ich alles nicht erzähle, weil nach 2 Stunden Internetrecherche seid ihr auf Stand, wo man sich die PV-Module kauft, was es da gibt und so weiter. Diese Recherche kann ich euch nicht entsparen. Mein Job ist heute nur da drin, euch zu motivieren, die PV-Anlage selber zu bauen. Das ist mein Job. Und ich sage euch 3, 4 Kinken, über die man rüber muss, in der Kalkulation, wenn man nicht einschlafen kann oder man ist wach geworden um 2 Uhr nachts. Das passiert mir jetzt häufiger, dass ich nachts wach werde und dann halt über solche Sachen nachdenke, und dann will man doch über intelligente Sachen nachdenken. Also, Fläche finden ist der erste Punkt. Was habt ihr da? Wechselrichter bestimmen, das ist, da gehe ich tatsächlich mal ins Detail rein. PV-Module auf dem Dach, das ist ein Thema. Wenn man einen Balkon hat, ein Flachdach hat, will man nicht unbedingt reinnageln oben drauf. Solche Löcher zum Beispiel, was macht man da? Was gibt es noch? Ja, gibt es noch das eine oder andere? Und dann fasse ich nochmal die Schwierigkeiten zusammen. Ich rede schnell, ich werde wieder viel zu schnell reden, wie immer. Und das heißt, wir haben am Ende Zeit. Ich habe jetzt schon Fragen gehört, auf die ich hier gar nicht eingehe, die aber offenbar auf der Seele brennen. Die habe ich schon ein bisschen vergessen. Die sind nicht mehr in meinem Gedächtnis. Die hatte ich aber auch. Und dann können wir darauf nochmal eingehen. Also, Zweck, was ich möchte, ist motivieren, machen. Und ja, ich fange jetzt schon mit einer Anekdote an. Ein Freund von mir hat meinem Rat gefolgt, hat sich 2 Kostenvoranschläge rangeholt. Wir hatten mal selber gerechnet, 10 kW-Anlage, das rechnen wir hier auch so ein bisschen hier mal so an. Wir hatten gesagt, wenn ich mir jetzt nur die Komponenten rannehme und mir noch einen kleinen Stundenlohn mit 50 Euro die Stunde noch gönne, dann was kostet das? Und wir hatten im Vorhinein gerechnet, ja, 15.000, 16.000, da kriegen wir ohne Batterie, kriegen wir dafür hin. Und dann hat er das Ding gesehen, 36.000 hat dann der Solateur ihm hingeballert. Und für uns war klar, von der Kalkulation her, und das kriegen sie heutzutage, es ist ein Wahnsinn, was da im Moment an Geld verdient ist, anständige Kalkulation mal 2 geht an den Kunden. Und der Kunde kann nur fressen oder nicht. Und er hat leider Schiss, das Ding selber aufzubauen. Und also ich bin mit ihm noch nicht ganz durch, obwohl ich habe schon 7 Anlagen jetzt gebaut, aber ihn kriege ich nicht so ganz zu fassen. Und was ich jetzt nicht mache, weil das müsst ihr sowieso machen, welcher Solateur, ob man den im Sauerland nimmt oder in Handewitt nimmt, da ist ein Riesen, ganz Nordeuropa wird aus Handewitt mittlerweile beliefert. Man kriegt aber nur 30er Packs an PV-Modulen, man braucht aber nur 16 und so weiter, wie man mit solchen Problemen umgeht. Das müsst ihr schon selber hinkriegen, das kriegt ihr aber auch. Ich will mal so ein bisschen drauf losrechnen. Die 10 kW-Anlage, Peak, also 10 kW Peak, ungefähr 12.000. Ja, es kommt noch ein bisschen was dazu. Ohne Batterie, 10 kW Batterie kostet 8,5. Ich habe für meine 10 kW Batterie noch 6,5 bezahlt. Die Preise gehen gerade ganz furchtbar hoch. Das heißt, wenn man entschieden ist, kaufen, machen. Los, sofort machen, nicht mehr noch warten. Ich warte mal noch ab, wann ich in den neuen PC, weil wird ja alles günstiger. Nee, die Dinger werden im Moment laufend teurer. Was kriegt so eine 10 kW-Anlage, die im maximalen Ausbau 10 kW bringt? Die kann beim Supersommer mal 6 produzieren, Peak. 6 Stunden lang, perfekter Winkel, ja, und so. Dann kann man 60 kW damit erzeugen, so am Tag. Und was man dafür braucht, um jetzt so eine PV-Anlage selber aufzubauen, auf sein Dach rauf, ist normal, ein ganz normales Schulwissen. Man muss irgendein URI noch im Kopf haben, U gleich R mal I, hatte ich, also solche Sachen, mehr braucht man dazu. Man muss irgendwie noch so ein bisschen Leistung und so weiter unterscheiden können und dann Peak von Leistung pro Zeiteinheit, mehr braucht man dazu nicht. Man braucht jetzt noch ein bisschen, man muss noch abisolieren können, das darf einen irgendwie auch nicht schrecken. Was braucht man noch für eine Krimpzange und ein Spannungsmesser, wäre nicht schlecht, aber Spannungsmesser braucht man auch nicht unbedingt. Das war's. Also mehr braucht ihr nicht, um eine verdammte PV-Anlage ans Laufen zu kriegen. Was ich nicht mache, ist Förderung durch das Land. Erstens wechselt das dauernd. Dann gibt es Fördertöpfe, die in Schleswig-Holstein gelten, aber in anderen Ländern nicht gelten. Dann gibt es Fördertöpfe des Bundes. Dann sind die Töpfe sofort mittlerweile erschöpft. Weil man sich da nicht schon ganz, ganz, ganz frühzeitig da um die Wallbox gekümmert hat, um die PV-Module und Batterie gekümmert hat. PV-Module werden zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr gefördert. Das ist überhaupt kein Grund mehr, weil der Markt ist, der brennt. Da muss man nicht mehr staatlich noch irgendwas subventionieren. Ökobilanz mache ich auch nicht. Die Fragen kommen jetzt zunehmend in der Community auf. Ne? Wie sieht die gesamte Ökobilanz aus, auch von PV-Modulen aus? Die ist aber gar nicht so schlecht. Aber dazu erzähle ich nichts. Und ich empfehle auch keine PV-Händler. So. Was ich aber empfehlen möchte, aufschreiben, YouTube, Andreas Schmitz, promovierter Physiker, der hat eine Gasturbine gerechnet. Und bei ihm kann man auf die Pfoten gucken, wie er jetzt die PV-Anlage aufbaut. Und der baut nicht nur PV-Anlagen auf, das hat er vor 2, 3 Jahren schon gemacht, aber die Videos sind jetzt erst alle im Netz, sondern der hat auch zum Beispiel eine Batterie gleich selber gebaut, die man da anstöpseln kann. Wenn die Consumer-Batterien draußen auf dem Markt nicht angeboten werden, bauen wir uns das selber aus Lithium-Ionen-Batterien einzeln zusammen. Das funktioniert, daran habe ich mich aber nicht rangewagt. Also Andreas Schmitz, wenn man einfach mal jemanden über die Pfoten gucken will. So, Fläche für ein Modul. Ein Kilowatt auf einen Quadratmeter ist ungefähr das, was die Sonne rausballern kann beim optimalen Sonnenstand. Wirkungsgrad eines PV-Moduls sind ungefähr 20%. Bedeutet, man kriegt ein Kilowatt, um ein Kilowatt zu kriegen, braucht man 5 Quadratmeter Dachfläche. Das ist schon mal die eine Regel, 5 Quadratmeter. Also wenn ich mir so ein Dach angucke, ganz gut, kann ich relativ schnell sagen, okay, da kriegen wir 6 kW raus. Ist einfach. Man muss aber losrechnen. Ein 400-Watt-Modul, ein 400-Watt-Peak-Modul ist ungefähr 1,75 mal 1 Meter, ganz grob. Und jetzt, also das Nächste dann, wenn man so anfängt, drauf loszuplanen, so eine erste Grobplanung ist, ob man das jetzt so rauflegt oder so rauflegt, und dann kommt es nachher durchaus auf die Zentimeter an. Also das zum Beispiel die Klemme, die dazwischen ist, zwischen zwei Modulen, die hat ziemlich genau 2 Zentimeter. Und dann ist einfach nur meine Erfahrung, dass es da durchaus auf Zentimeter ankommt und dass es verdammte Scheiße ist, wo man den Schornstein nicht bedacht hat. Sowas zum Beispiel. Das heißt also, was machen wir mal? 400 Watt, 3 Stück, habe ich glaube ich ausgerechnet, sind ungefähr 5 Quadrat, ein bisschen mehr als 5 Quadratmeter. Ein PV-Modul kostet im Moment 200 Euro. Die Dinger, die ich mir gekauft habe, haben 170 gekostet. Mittlerweile gibt es die nur noch für 200, 210. Auch da gehen die Preise gerade hoch. Jetzt kann man schon mal drauf loskalkulieren, dass man für 10 kW nur für die Module 5.000 bis 6.000 Euro hinlegen muss. Tendenz leider steigend. Die PV-Module sind uninteressant. Die kriegt man. Auf dem Markt gibt es ganz viele. Es gibt auch überhaupt keinen Grund mehr von München Solar, unbedingt deutsche Solarhersteller, die es ja kaum mehr gibt. Ich weiß nicht, ob gerade wieder aufgebaut wird. Es ist vollkommen Wumpe, ob man Chinesen oder europäische PV-Module nimmt. Früher hatten die chinesischen Module standen sie im Ruf, dass der Kleber, ja, von dem Alurahmen auf den Glaskörper, dass sich das nach einiger Zeit löst und dass dann da Wasser reinläuft. Wenn die Dinger schräg stehen, läuft da unten Wasser rein. Ist scheiße. Ist klar. Aber also da habe ich schon lange nichts mehr von gehört. Also ist egal, was man nimmt. Ich denke auch, dass die Marke ziemlich egal ist. Die Dinger halten 20 bis 30 Jahre. Weiter können wir sowieso noch nicht gucken. Dann Ausrichtung des Module. Früher hat man eine PV-Anlage gebaut, um einzuspeisen. Das war der Sinn, weil man das überhaupt nicht selber los wurde. Es gab keine E-Autos, man hatte keine Batterien. Es gab also der Privathaushalte, die hatten... Ich weiß, kennt jemand die Grundlast der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, mal gemessen, was so die Grundlast ist? Gibt es mal jemand hier? Ja. Sag mal bitte. 3,7 kW. In 24 Stunden. 3,7 in 24 Stunden. Könnte hin... 24 Stunden, nee, das ist das. Nein, die Grundlast. Das heißt, du fährst alles runter. Der WLAN-Router bleibt leider an, aber der Kühlschrank ist auch noch an und ein paar andere Heizungen ist auch noch das eine oder andere an. Also ich habe das gerade bei mir gedrückt auf ungefähr 120 Watt. Die so in einer Stunde im Schnitt auf 24 Stunden gerechnet mein Haus einfach braucht. Wobei ich nicht genau weiß, wo das alles so genau hinfließt. So, und das mal 24 kann ich gar nicht so schnell rechnen. Was sind wir denn jetzt? Ungefähr 3 Kilowatt. Das heißt, in 24 Stunden ungefähr 3 Kilowatt. Das produziert so eine Anlage locker, im Sommer sowieso.
Kilowattstunden meinst du?
Kilowattstunden, so ist es. Ja, wichtig. Und du hast komplett recht. Und du wirst noch, das wird, ja. 3 Kilowattstunden schaffst du in 24 Stunden. So, das heißt, da ist die Anlage viel zu groß. Man konnte früher nur einspeisen. Bitte? Nein, nein. Das darf nur, nochmal. Das Haus, im Moment interessiert mich die Verbraucherseite. 3 Kilowatt, Grundhaus. So, jetzt musst du noch Waschen dazu machen und so. Ich will nur das Argument bringen, so eine PV-Anlage ist viel zu groß für das, was man im Sommer verbraucht. Und das heißt, früher konntest du nur einspeisen, musstest sehen, dass du den Strom loswirst. Da hast du auch durchaus 50 Cent, 60 Cent die Kilowattstunde gekriegt. Heute kriegst du, wenn du einspeist, 6,2. Ich verfranze mich gerade. Okay. Also man muss es loswerden. Die Strategie hat sich gewechselt. Das heißt, heute geht es darum, ich verbrauche es für mein Haus. Und wenn die Strategie sich wechselt, richtet man die Dinger nicht mehr im optimalen Winkel von auf dem 24. Breitengrad irgendwie optimal, ungefähr mit 44 Grad, das waren für die Berechnungen, um das Gesamtoptimum und das Jahr zu bekommen, sondern auch West und Ost. Sind 25% Einbuße, ne? Habe ich da irgendwo geschrieben, glaube ich. 25% Einbuße. Weil du morgens und abends das brauchst, den Sonnen. Und gar nicht den absolut perfekten, optimalen Ertrag am Sommer, weil aus Einspeisgründen. Weil aber die ganze Welt gerade einspeist, ist auch der Energiepreis am geringsten mittags im Sommer. Also, die Strategien haben sich gewechselt. Das muss nicht mehr das Süddach sein. Und im Moment ist das von den Hardcore-Leuten, ganz viel läuft in Schweden, in Finnland, die haben ja auch die Nacht über Sonne, das war mir ja gar nicht so klar. So balle alles voll, auch aufs Norddach. So weit bin ich noch nicht. Aber die Preise sind so, dass man das machen kann. Was will ich noch erzählen? Ach ja, genau. Aktuelle Strategie ist primär Selbstversorgung. Insbesondere, wenn man selber ein E-Auto fährt und so weiter. Man wird den Strom los zunehmend. Deswegen, die Dächer sind egal. Wenn ich jetzt nochmal bauen würde, würde ich jetzt wirklich so, ich habe ein Pyramidendach. Ich habe ein Norddach, so ein Quatsch. Aber damals habe ich nicht dran gedacht. Das sind die Preise und auch was es im Moment kostet, von 2010 bis runter auf 22, Endkundenpreis pro Kilowattstunde. Die Preise gehen gerade runter. Ich habe gerade das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann gelesen und das Ding, wir sind ganz unten. Also wenn das stimmt, was Frau Herrmann sagt, dann wird das Ding nach oben rauschen. Also das heißt, jetzt los bauen, sofort. Wenn man weiß, wie viel Fläche man hat, jetzt fangen wir mal minimal an, technisch zu kalkulieren. Das Herzstück ist der Wechselrichter. Und von da aus geht die gesamte Kalkulation los. Das heißt, wir haben jetzt erstmal, wir kriegen vielleicht auch durchaus, ich habe einen 380er, so 500 oder 485er Module, PV-Module, 50 Volt maximal, 12 Ampere Strom, was haben wir hier noch? Hier, die Maße, 2 Meter, 220 mal 110, ja, für 500er. Wir kriegen nicht mehr. Also im Moment kann man sehen, die Module werden immer größer, sie werden immer unhandlicher und das Versprechen ist, dass man jetzt ein 500er Watt Modul kriegen kann. Ist aber Quatsch. Ja, die 380er machen es genauso. Die ist ja eine Frage immer das Verhältnis der Leistung zu den Dimensionen. Bleibt gleich. Also da ist im Moment viel Blödsinn. Was man aber sehen kann, ist, was einen interessieren muss, sind durchaus mal hier so die Spannungszahlen, die ja so in diesem Bereich sind. Weil, das ist wichtig, die muss man kennen, um den Wechselrichter dimensionieren zu können. Aber bevor ich zum Wechselrichter komme, das ist eine Verschaltung, so ist das auf meinem Carportdach, damit war ich angefangen. Und hier habe ich wirklich das aufgezeichnet, wo ich jetzt wie, mit welchem Kabel und so weiter jetzt wohin gehe. Und das musste ich auch beim Marktstammregister, wo man so eine Anlage anmelden muss, damit die Statistiken führen können, wie viel PV mittlerweile in Deutschland installiert ist, muss man das ja auch mitgeben, ja, das muss man mit ausweisen. Also, aber dieser alberne Plan hat gereicht, das musste nicht komplizierter sein. Es muss nicht das Aufwendige sein, was irgendein Elektriker als Serviceleister oder Solateur anbietet für wahnsinnig viel Geld, wo man ein paar hundert Euro für diesen Plan für Solarpanel schon ausgeben kann. Das reicht. Also das sind 20 Cent oder sowas. Wechselrichter bestimmen. Also PV-Leistung der Module. Was kann man da verarbeiten? Das ist wichtig. Was soll der Wechselrichter an Strom am Hausnetz abgeben? Wenn man zum Beispiel hört, Kostal 4.2, dann ist die 4,2 nicht das, was an PV angenommen werden kann, sondern was an Leistung ans Hausnetz abgegeben werden kann. Da muss man, das ist wichtig, dass man an solche Sachen denkt, also 4,2 Kilowatt werden nur abgegeben. Genau, maximal Leistung, maximal Spannung. Das muss man sich ein bisschen angucken. Die Kabelzuleitung zur Verbindung der PV-Module untereinander, die Kabel, die an den Modulen sind, sind alle 4 mm. Ja, wenn man jetzt aber ganz viel miteinander schaltet, dann sind da richtig fette Spannungen drauf und dann ist da auch schon richtig fett Strom drauf, wenn man sie parallel schaltet. Man schaltet sie aber seriell, nicht parallel, wie man so macht. Und dann möchte man ganz gern doch einen anständigen Durchmesser haben. Also ich habe alles mit 6 mm gemacht. Es gibt mittlerweile auch 10 mm. Also PV-Module werden seriell zusammengeschaltet. Man kann also die Spannung aufaddieren. Und dann weiß man, es gibt eine Mindestspannung, die der Wechselrichter braucht, damit er losarbeiten kann. Und es gibt eine Maximalspannung, typischerweise bei 1000 oder 1500 Volt bei den verschiedenen Modellen. Darüber darf man nicht kommen. Das weiß man also, wie groß ein einzelnes Feld von PV-Modulen werden darf. Und die guten Wechselrichter, ich werde Ihnen gleich noch einen zeigen von Kostal, der hat zum Beispiel drei Eingänge für drei Felder. So, und das heißt, man packt jetzt die PV-Module zu bestimmten Feldern zusammen, so, wo eine Verschattung ist. Eine Verschattung zieht ein gesamtes Feld runter. Ein PV-Modul, da ist Schatten drauf, ganz furchtbarer Widerstand. Man macht da gar nicht hingucken. Das ganze Feld ist unten, richtig. Aber die anderen laufen noch. Der Schatten geht dann raus, weil die Sonne wandert. Dann wird das Feld auf einmal sehr, sehr stark und andere Felder verschatten. Also das sind jetzt die Feinheiten der Strategie, wie man jetzt verschiedene PV-Felder, drei Stück, kann man jetzt an so einem Wechselrichter typischerweise anbringen, wie man das Ganze plant. Ja, gleiche PV-Module mit gleicher Ausrichtung zur Sonne werden gleich ausgerichtet. Das ist dann so ein Feld und also das ist genau der Nachteil der Seriellschaltung, ganz genau. Wenn in einem Feld einmal ein Schatten rauffällt, kann man das Feld fast vergessen. Das tut richtig weh. Man glaubt es nicht, das tut weh. Diese Eingänge nennt man DC-Eingänge, also DC für Gleichstrom. Oder bei einigen heißt das auch MPP-Tracker. Das ist eine wichtige Eigenschaft eines Wechselrichters. Wie viel MPP-Tracker hat so ein Wechselrichter? Und jetzt gehen wir mal in so eine Spezifikation für den Consumer-Bereich eines Wechselrichters. Das ist der Kostal. Das habe ich da in der technischen Spezifikation. Ist ganz einfach im Internet zu beziehen. Da kommen Sie drauf. Ja, deswegen sage ich Ihnen, Sie müssen sowieso im Internet recherchieren. Der 4.2 schafft 4,3 Spannungen insgesamt ans Hausnetz, was er abgibt. Der kann aber als DC-Leistung von den PV-Modulen 6,3 Kilowatt kann der annehmen. Das heißt, Sie können jetzt so viele Module, 50 Volt hatte ich also als Beispiel zusammen, bis man auf, ich weiß gar nicht, wo ist die optimale, bis man auf 1000 kommt hier. das heißt bis auf 1000 Volt raufkommt. Das kann man, ja, also 20 Stück könnte man hintereinander, macht man nicht 20, man nimmt vielleicht auch nur 16, lässt ein bisschen Reserve und so weiter. Denn diese PV-Module als, ja, werden bei 25 Grad gemessen, die Spezifikation. Das heißt, bei einem sehr klaren Tag, der Mai ist viel, viel sonnenintensiver als zum Beispiel der Juni, auch wenn da der höchste Sonnenstand ist, weil die Luft noch so klar ist. Das heißt, die maximale Leistung kriegt man im Mai und dann geht die Spannung auch durchaus mal hoch und dann kann eventuell die Spezifikationsgrenze hier gerissen werden. So, also das heißt, 4,2 wird abgegeben, 6,3 darf ein Feld haben. Ich habe insgesamt 3 Tracker, wo wird das hier geschrieben? Da. Anzahl unabhängiger MPP-Tracker. Das ist ein Qualitätskriterium für so einen Wechselrichter. Wie viele verschiedene PV-Felder kann ich bei mir eingehen? Eins aufs Westdach, eins aufs Ostdach und eins aufs Süddach oder sowas, 3. Ja, viel mehr gibt es hier nicht. Jetzt kann man sich versenken, ob man, ja, wenn man den 10er hier, den 7er, hier 10. Das heißt, ich kann 10 kW an PV reinbauen und kriege 7 kW raus an mein Hausnetz abgegeben. Nun sollte man meinen, diese 3 kW, verliere ich die jetzt irgendwie? Nee, wenn Sie eine Batterie anschließen, würden diese 3 Kilowatt noch in die Batterie reinfließen. Das kriegen Sie gar nicht mehr, geht nicht ins Hausnetz rein, geht aber in die Batterie rein. Das kommt dann so, aber das lernen Sie dann. Ich möchte ja gar nicht, dass Sie es sofort verstehen. Ich möchte ja nur, dass Sie einmal so ein Kalkül mitmachen. Das ist, glaube ich, zumutbar mit allgemeinem Physikbildung, um jetzt mal so ein Feld zu dimensionieren. Also, weil viel mehr ist es nicht. Und auch da braucht man jetzt nicht zu schrecken. Leider kann man das nur schlecht sehen. Das ist jetzt der Wechselrichter. Der hat 3 Eingänge, was man leider nicht gut sehen kann. Und das Besondere an diesem Wechselrichter ist, eine PV-Module hintereinander geschaltet, noch ein Feld und hier ist die Batterie noch als drittes reingeschaltet. Das ist die Besonderheit beim Kostal. Das heißt, statt eines PV-Feldes kann man noch eine Batterie anschließen. Ja, Hammer. Sehr schön. So, dann wird was zum Kabelquerschnitt gesagt. Also das heißt, Sie werden auch nicht im Regen stehen gelassen. Das versteht man, denke ich. Nicht sofort, aber nach ein ganz paar Stunden kann man sich da, glaube ich, zurechtfinden. Komplizierter wird es nicht. Und jetzt sind es 2. Sie haben ausgebaut. Sie haben mit Ihrem Carportdach angefangen, weil das haben Sie zugetraut, so war es bei mir. Danach bin ich auf mein Dach gegangen. Es ist wie beim Tätowieren. Ich bin nicht tätowiert, aber meine Freunde, wenn sie tätowiert sind, das wird immer mehr. Und genauso, ich habe zum Beispiel auch jetzt bei mir das vom die Südwand von meiner Terrasse, habe ich auch mit 4 PV-Modulen noch aufgepackt. Und das, es gab ein bisschen Ärger, aber da musste ich ein bisschen durch, beziehungsweise sie musste da durch. Hier sind jetzt 2 Wechselrichter. Hier haben wir die Wechselstromleitung, die jetzt raus ans Netz geht oder beziehungsweise die hier, mit dem ich mal das Haus versorge. An diesen einen Wechselrichter ist die Batterie angeschlossen und damit die beiden sollen kommunizieren und die werden gesteuert hier an einem Smart Meter, der den Ausgang nach draußen steuert, aber eben auch nach drinnen und hier auch eine Lastverteilung macht. Ich zum Beispiel speise nicht ein, sondern ich sage, es reicht mir, was ich hier mittlerweile alles selber verbrauche. Das heißt, ich habe den hier auf 0 Kilowatt oder 0 Watt Einspeisung eingestellt. Man darf in Deutschland sowieso nur maximal 70%, also man muss 70% selbst verbrauchen. Also man darf sowieso nicht alle, nein, wie war das? Man darf bis zu 70 raus und muss die letzten 30 muss man selber verbrauchen. Das ist nur in Deutschland so, diese komische Regel. Damit die gesteuert werden können, sollte man das Ganze noch am Haus laden, was man sowieso an Internetversorgung im Haus hat, noch anschließen. Das war's. Und das ist wirklich nicht komplizierter. Auch das kein Hexenwerk. Oder findet das jemand kompliziert von Ihnen? Sag mal bitte. Ist das noch nicht kompliziert? Also da muss man kein Geheimnis drum machen. Ja, und das ist nochmal eine etwas andere Form der Darstellung, aber auch das versteht man schnell. Man kann das einmal über das LAN machen und dann gibt es aber noch spezielle Signalleitungen, mit denen man zum Beispiel die Wallbox noch ansteuern kann. Ja, wenn jetzt das wirklich kommt, dass die Batterie, dass die Autobatterie selber noch zur Versorgungsbatterie des Hauses wird, Audi hat ja vor 15 Jahren das schon vorgeschlagen, wurden zurückgepfiffen, dann hatten die Japaner haben es einfach gemacht, mittlerweile darf auch die deutsche Autosindustrie jetzt so die bidirektionalen Wallboxen bauen, ist noch nicht auf dem Markt. Soll aber jetzt kommen. Genauso die Steuerung der Waschmaschine. Wenn ich aus dem Haus gehe morgens, ist es noch dunkel jetzt. Das tut total weh und da ist die Sonne versprochen. Ich möchte gerne, dass meine Waschmaschine um 11 Uhr läuft oder um 13 Uhr, weil ich genau weiß, da steht die Sonne. Früher dachte ich, das wird mich nerven, dass ich über solche Sachen nachdenke. Das nervt mich überhaupt nicht. Es ist eine Freude, sozusagen mit Sonne jetzt zu waschen und zu trocknen. Ich habe einen Wärmepumpen-Wäschetrockner. Es geht ganz wunderbar. Also früher war das verboten mit 6 kW. Das, was macht man? Das ist unanständig. So wie Vormittag Fernsehen gucken, ist unanständig. Nee, ist nicht mehr. Mit Wärmepumpen, die Dinger sind mit unter 1 Kilowatt die Stunde. Das ist fantastisch mittlerweile. So, das muss man aber steuern können. Und das kann man steuern mit speziellen Signalleitungen. Hier ist wieder dieser Smart Meter. Jetzt erst mache ich auch Home-Automation mit, weil es jetzt auf einmal alles Sinn macht. Also ich meine, Vorhänge rauf und runter finde ich irgendwie albern, aber Maschinen zu steuern dieser Art finde ich überhaupt gar nicht albern. Das war's schon alles auf der Elektrikebene. Das wird nicht feinsinniger. Oder irgendwie, ja?
Wie sagst du denn, da war
Nee, sage ich noch nicht. Ich kann das noch nicht. Ich warte auf das Protokoll, dass das gemacht werden kann. Die Protokolle sind da, wie auch die Wallbox mittlerweile gesteuert werden kann. Und das habe ich noch nicht. Da bin ich noch nicht. Ich weiß nur, dass die Signalleitung, dass das konzeptionell schon da ist. Nur der Markt ist noch nicht da. Und dann wird es so sein, dass ich die Waschmaschine, die wird dann 2000 Euro kosten von Miele sein. Das werde ich mir nicht leisten wollen.
Die Miele-Maschinen können das schon seit Jahren.
Ich habe es nicht angeschlossen. Ist das Protokoll standardisiert? Ja, und ist es dran? Weißt du, kennst du jemanden, der das schon gemacht, ans Laufen gekriegt hat?
Nee. Ich nicht.
So, aber okay, ist im Konsumerbereich noch nicht ganz angekommen. Ich will ja nur sozusagen motivieren dazu, dass diese Art von Lösung alles schon da ist, dass man das auch hinkriegt und dass das, dass irgendwie schon alles angelegt ist. Das war der Wechselrichter. Das Problem beim Wechselrichter ist, der Markt ist leer. Man kriegt keine Wechselrichter gekauft. Ein Freund von mir ist verhungert. Vom halben Jahr schon versprochen, immer noch nicht da. Hat auch schon bezahlt. Die Preise gehen hoch. Ich habe für meinen 1600 bezahlt. Im Moment wird für den 3,5 aufgerufen, für denselben Wechselrichter. Das tut auch noch weh, weil die Preise im Moment so dramatisch hochgehen. Deswegen nicht warten, loslegen. Und auch nicht auf Gebrauchte. Es gibt keine gebrauchten Geräte. Bei gebrauchten Geräten aufpassen, die sind ausgenudelt zum Teil. Weil wenn die sozusagen einspeisen, dann fuhren die immer an der Spezifikationsgrenze im Sommer. 4 Monate lang, immer wenn Sonne geschienen hat, fuhren die an der Spezifikationsgrenze. Das ist für kein Gerät der Welt gut. Nützt im Moment nichts, muss man kaufen. Das war Wechselrichter. Jetzt gehen wir mal aufs Dach. Wie sieht das auf dem Dach aus? Das ist so eine typische Schiene. Hier unten ist der Dachhaken, da zeige ich gleich noch ein Bild dazu. Und hier drin sitzt einfach nur eine Mutter. Und hier unten von unten kommt die Schraube rein. Das war's. Festschrauben, billig. Von hier oben kommen so spezielle Clips herauf, die jetzt die PV-Module, da ist so ein Clips hier, halten. Dann wird das mit so einer Imbusschraube festgeschraubt. Das war's. Das gesamte Ensemble kostet 1,50 Euro. Kann man ja auch dann schon mal drauf losbauen. Da braucht man dann vielleicht mal 100 Stück von. Ich weiß es jetzt so genau nicht. So, und das ist jetzt so ein Haken. Und das ist die zweite große Schwierigkeit, dass man diesen Haken auf den Längssparren des Hausdaches packen muss. Der kommt dann raus und dann muss das hier an der Dachpfanne hier ausgeflext werden. Und da habe ich es mir gegönnt, da habe ich mir einen Dachdecker für einen Sonnabend geholt. Und der hat mir das dann einmal so gemacht. So, das habe ich nicht selber gemacht, weil ich, wenn ich da rumflexe, ich nicht weiß, ob ich mein Bein am Ende noch habe. Also das riskiere ich lieber nicht. Er hat das riskiert, das war super und das ist er. Und da kann man nochmal erkennen, es ist nichts weiter als mit 2 Schrauben diesen Haken hier raufzubauen, wo dann diese Schiene raufmontiert wird. Mit 2 Schrauben, trivial, auch Trivialstechnik. Auch billig ist es in diesem Falle hier. So einer kostet 5 Euro, im Moment noch. Also, und die sind zum Teil höhenverstellbar. Und wenn Sie schöne Felder, ich achte mittlerweile auf sowas. Sie werden auch anfangen, wenn Sie sich damit beschäftigen, auf sowas zu achten, wie schön die Flächen sind. Und dann sind die nicht mit den Billighaken von 5, sondern für 7,50 Euro, wo da noch eine Niveauregulierung ist, damit es wirklich wunderschön aussieht. Also darauf habe ich gepfiffen, mein Dach sieht gerade genug aus, symmetrisch genug. Ja, ich bin da schon ziemlich am Ende. Es ist optimal, wenn man einen Dachdecker findet, an einem Wochenende, der sämtliche Dachpfannen anflext, so weiter. Ich habe das natürlich mal gemacht. Nehmen Sie meine Flex in die Hand. Ich habe mehrfaches an Zeit gebraucht. Das ist auch einfach sinnlos. Da holt man sich einen Experten ran. Dann Dachpfannenlift. Das ist ein Problem. Wie kriegt man die PV-Module aufs Dach? Beim Bungalow wird das nicht das große Problem sein. Da braucht man noch ein paar Männer und dann hebt man das rauf. Aber das Ding da wirklich hochzugehen, wenn es schräg ist. Wie machen es die Profis? Habe ich gesehen, das ist fantastisch. Junger Mann, sehr kräftig, der nimmt 1,70 Meter mal 1 Meter hier auf die Schulter und trägt das ganze Ding mal so eben so auf das Dach hoch. Haben sich dann die Pfannen freigeschoben, Sie kennen das von den Dachdeckern vielleicht, ne? Packt das da oben hin. Ich habe echt nur da unten gestanden und ich habe ihn eigentlich bewundert. Also ich bin zu Bewunderung fähig, das war mir gar nicht so klar, aber das fand ich bewundernswürdig. Das Zweite, neben dem Wechselrichter, den man im Moment nicht kriegt, die Händler, wenn sie ins Internet reingehen und sagen, ist noch verfügbar, ja, dann ist es noch verfügbar für Solateure und dann die halten zusammen. Das geht dann nur an die Firmen. Als Privatmensch kriegt man sie im Moment nicht. Also mir ist kein Stunt mehr eingefallen, den ich jetzt noch gehen könnte, um an so ein Ding ranzukommen. Leider habe ich auch nicht genug selber bestellt. Das hätte ich mal machen sollen. Ist das zweite Problem, einen Elektriker zu finden, der einem diese Trivialelektrik jetzt an den Kasten anschließt. So, das habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht, sondern der ist heilig und es hat mein Elektriker gemacht, den ich vor etwa 2,5 Jahren gefragt habe. Er wollte nicht so sehr. Gleichzeitig habe ich ihn damit gekriegt. Hey, das muss ich doch reizen, wie das geht. Und damit habe ich ihn auch gekriegt. Ich hatte mit 1.500 Euro kalkuliert, 2 Sicherungen, noch irgendwie ein spezieller Schutz, noch was für die Wallbox und bezahlt habe ich 500 Euro. Den Elektriker muss man finden. Das ist die zweite Wechselrichterbestellung losgehen und findet man einen Elektriker, der sozusagen die letzte Meile macht. Und mit dem besprechen wir auch die gesamte Anlage nochmal durch. So, sagt man hier, so, siehst du das, muss ich da noch einen Blitzschütze einbauen, wie würdest du das sehen und so weiter. Diese Elektriker gibt es, die muss man finden. Das ist die zweite Schwierigkeit, die bewältigt werden muss. Dann muss das Ganze eingetragen werden ins Marktstammregister. Bei Ihrer Suchmaschine Ihrer Wahl Marktstammregister reintippen. Da werden Sie einen Account anlegen müssen und dann muss das Ganze angemeldet werden. Das dient wirklich nur dazu, dass die Bundesregierung sagen kann, wir haben schon einen Ausbau von so und so viel auf unseren Dächern. Das ist rein ein politisches Projekt. Ansonsten hat es keinen weiteren Sinn. Die zweite Frage, Batterie oder nicht Batterie, die Ökodimension kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht, ob die Ökobilanz stimmt in der Batterie. Mein Gefühl sagt mir, eigentlich stimmt es nicht. Und eigentlich stimmt das sowieso alles nicht. Das ist kein Privatproblem, sondern wir müssen Felder haben und wir brauchen Windenergie. Ich habe gehört, dass die Uni hier auch mal nachdenkt, dass sie jetzt hier mal PV auf die Unidächer raufpackt. Aber wenn ich ihre tollen Flächen hier sehe, sie brauchen hier Windräder. Ich verstehe das nicht, warum sie nicht Windräder haben. Und Sie wissen ja, also wenn im Winter geht die PV-Linie, Leistungslinie runter, natürlich, auf ein Achtel dessen, was im Sommer geleistet werden kann. Und Wind geht rauf. Das heißt, wir haben sowieso nur ganz wenige Tage, wo weder Wind noch Sonne da ist. Wir können mit erneuerbarer Energie ganz, ganz viel reißen. Also Batterie ist noch eine Frage, da kann ich Ihnen aber nichts zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird teuer. Die Batterien werden immer teurer. Geht nicht runter. Also dass die Prognosen, die Batteriepreise werden auch immer runtergehen, stimmt nicht mehr. Also man hatte davon geträumt, dass man 1 Kilowatt für 100 Euro kriegt. Ja, und das ist vor 2 Jahren schon erreicht worden auf industriellem Niveau. 1 Kilowatt Batterie unter 100 Euro. Mittlerweile ist man, glaube ich, bei 70 Euro im industriellen Maßstab. Dann tut es sehr weh, wenn man tatsächlich eine 10-kW-Anlage dafür 8.500 Euro. Das müsste man eigentlich für 1.000 Euro kriegen können. Eigentlich von der Technik. Es muss noch ein bisschen Management drauf, das kriegt man auch nicht geschenkt, das ist auch klar. Aber für 2.000 Leute das drin sein, nee, ist es nicht. Und die Preise, wie gesagt, gehen leider rauf. Das nächste ist noch E-Auto. Aber wir werden alle E-Autos fahren müssen, wenn wir dann E-Autos fahren. Und da ist das Entscheidende, nicht die maximale Ladeleistung. Auch das ist völlig Blödsinn wieder. Es kommt nicht darauf an, mit 22 kW das Auto voll zu ballern zu Hause, was eine ziemliche Last ist für das Hausnetz. Was Sie, wenn Sie eine PV-Anlage interessiert, ist, was ist die minimale Ladeleistung? Und die minimale Ladeleistung, die mein Auto noch verbrauchen kann, weil ich das langsam lade über den Tag. Ich habe gerade gar nicht so viel Sonne. Gewaschen werden muss auch noch, getrocknet werden muss auch noch, und der Geschirrspüler und so weiter. Das heißt, 1,4 Kilowatt ist im Moment das, von dem ich im Moment vermute, ich habe das nicht verifiziert, dass das die geringste Ladeleistung ist, um mein E-Auto zu laden. 1,4 Kilowatt. Für die Batterie im E-Auto ist es nur super. Und von der PV-Anlage kommen manchmal nicht mehr als 2, 3 Kilowatt, so an nicht ganz so tollen Tagen. Also bei der Wallbox-Dimension nach oben relativ uninteressant. 7,4 oder sowas und 11 und 22 kriegen Sie sowieso immer. Aber Sie interessiert, was Sie minimal bringen kann auf einer Phase. Und dann ist es typischerweise 1,4 kW. Aber auch darauf achten, dass man da nicht drauf reinfällt. Ja, das war es auch schon. Ich fasse nochmal zusammen. Elektriker finden ist das Erste. Dann würde ich loslegen. Also wenn Sie jetzt den Entschluss gefasst haben, dann fassen Sie den Entschluss und legen Sie los. Warten Sie nicht mehr. Sie kriegen, wenn Sie ein Eigenheim haben, sowieso. Von Balkonkraftwerken rede ich nicht. Balkonkraftwerke sind trivial. Aber davon rede ich jetzt nicht. Die sowieso, wenn man in einer kleinen Wohnung wohnt. Aber Elektriker finden ist sozusagen das Erste. Und sofort sehen, ob man irgendwo doch noch vielleicht eine Chance hat, an einen Wechselrichter ranzukommen, der einigermaßen taugt. Das Zweite, ja, das, was vielleicht ein wirklich praktikabel guter Tipp ist, ist, man kann Gesamtpakete bestellen. Und da nenne ich auch mal einen Namen. Habe ich den nicht aufgeschrieben? Wenn mir jetzt einfiel, würde ich den Namen nennen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie ist das denn? Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Egal, Idee, Komplettpakete bestellen. Ja, Komplettpakete. Das machen auch einige Solateure, die ganz frisch angefangen haben, gerade ein Unternehmen gegründet, waren arbeitslos, haben ein Unternehmen gegründet und nehmen erstmal Komplettpakete von Solateuren so und montieren sie ganz einfach. Die machen ja nur die Montagearbeit. So, da sind Wechselrichter dabei. Ah, scheiße, dass ich jetzt den Namen nicht weiß, von dem, wo ich es gemacht habe. Der ist in Ostfriesland. Also ich glaube, das ist mein wertvollster Tipp heute, dass Sie sich für Komplettpakete interessieren. Sie kriegen keine Auflistung, was der Wechselrichter kostet, was die PV-Module kostet, was das Gerüst darunter kostet. Das kriegen Sie dann nicht. Das machen Sie dann selber und können dann ja versuchen, ob Sie noch ein bisschen was raushandeln können. Ja, genau. PV-Module sind kein Problem. Und PV-Module sind uninteressant. Der Markt ist voll mit PV-Modulen. Dafür ist der Preis zu hoch. Ja, Sie finden mich auch im Metaverse. Wenn Sie mich anschreiben, wenn Sie das hinkriegen, wenn Sie auch im Metaverse sind, also Mastodon zum Beispiel, im Fediverse, bei Mastodon zum Beispiel sind, dann könnte ich Ihnen den Namen nachreichen. Der wird mir noch wieder rechtzeitig einfallen. Und dann danke ich fürs Interesse. Ja, Fragen? Was? Eine was? Nein. Die schrauben Sie auf, Sie überlegen sich doch die Ständerung, Sie überlegen sich eine Aufständerung und das muss dann aufgeschraubt sein. Und wir haben hier Wind. Also, und wir haben eine Ausrichtung, wenn Sie nach Ost und West, also wir haben immer etwas, wo Wind wirklich unterschießen kann. Und dann ist die einzige Frage, ob Sie ins Dach gehen müssen beim Flachdach, ob Sie das möchten, mögen. Also wenn Sie das nicht mögen, dann würden Sie ein Band drüber ziehen über das gesamte Flachdach und auf den Seiten verankern. Einmal komplett drüber, Sie können sich das vorstellen. Und die einzige Frage, die Sie haben, die, wenn ich mir Fraunhofer angucke, die auch Ahnung haben, in Freiburg, die haben eine ganz flache Aufstellung von nur so. Ja, die gehen gar nicht radial. Und wenn Fraunhofer-Leute sich sowas überlegen, dann haben die sich was dabei gedacht, weil ich habe etwas höher zum Teil das kostet aber Geld, das ist eine Optimierungsfrage. Sie wollen aber nicht ganz flach rauflegen, die Dinger werden nämlich dreckig. Und damit hat man, ich wundere mich immer, was ich für einen Dreck am, und das muss ich machen. Im Frühjahr, zweimal im Jahr muss ich meine Dinger säubern, weil ich das sehen kann. Der Wirkungsgrad geht sofort runter. Also deswegen Aufständern, das bringt was. Ich habe ja auch welche am Haus, die interessieren mich gar nicht, weil der Regen das runterwäscht, das reicht. Weitere Fragen, ja.
Magst du was zu den Optimalen sagen?
Zu den was? Zu den? Kann ich nichts zu sagen, weil mein Neffe hat gerade promoviert in Aachen zu diesen Dingern und der ist voll davon und sagt, muss man haben, unbedingt. Er hat mich nicht überzeugt, die Dinger kosten auch noch viel Geld, kann ich nichts zu sagen. Aber es gibt Optimizer, um zum Beispiel auch insbesondere so ein Schattenmanagement wirklich gut hinzukriegen. Und da geht die Entwicklung, muss man beobachten, ich habe es nicht gemacht, das war mir zu oversized. Kannst du was dazu sagen? Schade. Hinter dir war
ich stelle die Frage mal Richtung Schattenmanagement, hattest du ja gerade erwähnt. Eigentlich muss ja dann die Strategie sein, möglichst viele Felder zu segmentieren, richtig, also parallel anzuschließen. Richtig. Also du sagtest ja das Beispiel des Süddaches. Nehmen wir an, der würde mal ein Baum in der Nähe stehen, dann würde ich dann nochmal auf zwei Dinge aufteilen.
Ja.
Und wir sprachen gerade über einen Optimizer. Ich habe tatsächlich auch nicht vollständig durchgeholt, aber der hilft mir dabei eben aus dem Schatten dann doch noch mehr Strom rauszukriegen. Das war ja noch die Frage, aber erklären kann ich das auch nicht.
Ich hab jetzt aber keine Frage daraus verstanden, aber deine Strategie hatte ich ja auch gesagt, dass du das relativ viele Felder, wenn du viel Schatten hast. Also den Baum möchte man bitte erhalten aus ökologischen Gründen und aus klimatechnischen Gründen. Ja, ich habe erwogen, ob man den Baum nicht fällt. Ich habe es nur einmal ganz kurz gesagt. Meine Frau explodierte neben mir,
Okay, ich stelle die Frage andersrum. Ist es richtig, wenn man jetzt einen Wechselrichter kaufen würde, zu achten, mehr Eingänge sind immer besser?
Ja, mehr ist immer besser. Und noch eine Sache, nicht einen großen, sondern du kaufst zwei. Also fang an, jetzt anfangen mit dem 4-2er, der 6 kW raushaut. Das ist super. In Dänemark 6 kW musst du nichts anmelden, der Zähler zählt rückwärts und so weiter. Holland genau das Gleiche. Bei uns muss ein neuer Zähler rein und man bezahlt noch da drauf. Das ist ganz furchtbarer Scheiß. Aber der Punkt ist, mach nicht gleich die optimale Lösung. Um mich rum ist, und das ist auch eine gute Regel, fang relativ klein an. Du hast erst drei Felder, nimmst du die optimalen Felder, danach nimmst du den zweiten dazu. Ich habe gezeigt, trivialst einen zweiten dazu zu packen und dann das dritte, vierte und fünfte Feld sozusagen noch mit dazu zu bauen. Also ich vermute, ich werde auch mein Norddach noch irgendwann belegen. Also ja, weil in der Sonne im Sommer steht die ziemlich weit oben und so weiter. Natürlich ist das Dach voll ausgeleuchtet. Habt noch weitere? Ja?
Auf einer Folie waren die Solarmodule dargestellt und da gab es, glaube ich, zwei Gruppen
Ja, bifazial. Es gibt noch von zwei Seiten. Das heißt, bei Agro-PV ist es im Moment so, dass sie drunter sind Tiere oder da soll weiter was wachsen und dann stellen sie die PV-Module senkrecht. Das heißt, man möchte dann sozusagen auch Spiegelungen mitbekommen, man möchte eben nicht nur eine Seite mitbekommen, sondern alles, was man kriegen kann an. Und das sind die Bifacialen, die von beiden Seiten im Grunde beleuchtet werden können. Haben nicht so den optimalen Wirkungsgrad von einer Seite. Diese kommen nicht an die 20% ran. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich glaube, dass das eine super tolle Entwicklung ist. Aber wenn man im Internet guckt, in einer halben Stunde hat man auch das Thema geklärt. Also zum Beispiel, ob es auch sinnvoll ist, die Terrasse, wenn man sie beschattet und so, auch mit PV-Modulen zu betrassen, sodass man mit 30% Verschattung 70% wird durchgelassen oder umgekehrt. Also mit solchen Fragen kann man sich dann auch beschäftigen. Die schaffen dann keine 400 Watt, die schaffen dann vielleicht nur 200 Watt und trotzdem bringt das was. Aber auf solche Sachen möchte ich nicht aufmerksam machen, weil auf die Sachen kommt man dann, wenn man im Internet wühlt und sich mit seiner Anlage beschäftigt. Also nicht gleich die große Lösung, um auch die Investition klein zu halten. Man kann mit einer kleinen Lösung, mit einer kleinen optimalen Lösung nur nach Ost, erstmal nur das Ostdach belegen, Erfahrungen sammeln, kleinen Wechselrichter da rein. Die gesamte Elektrik steht schon, das muss man nicht nochmal machen. Ja? So, man macht vielleicht die Sicherung schon ein kleines bisschen größer. Das ist das Einzige, an was man denken muss und baut im nächsten Jahr den zweiten Teil dazu. Das hat sich bei mir bewährt. Ja. Sollte man. Man sollte den Blitzschutz beachten. Also das heißt, die gesamte Anlage, die ja sowieso dann drauf ist, irgendwo mal auf die Erde rauflegen. Das machst du aber, wenn du dich mit Elektrik beschäftigst und wenn du einen Elektriker dazu ranholst, der die letzte Meile oder die letzten Zentimeter dich da anschließt, werden auf solche Sachen geachtet, dass da eine gute Erdung drin ist. Genau.
Ja? Ich habe zwei Fragen. Zum einen, angenommen, man hat jetzt nur ein Giebeldach mit Ost-West und keine Südseite. Meintest ja, ist egal, kriegt man trotzdem was raus und sowieso, weil die Sonne sich ja dreht. Macht es dann einen Unterschied, ob man die Panels dann flach auflegt oder trotzdem irgendwie halb 45 Grad Winkel nach Süden ausrichtet oder so?
Kannst du dich an, du möchtest gern einen perfekten Winkel, 90 Grad Winkel haben, dann sind die Dinge, haben die optimalen Wirkungsgrad, ist klar. Und du kannst dich an irgendwelchen Cosinus vielleicht irgendwie noch erinnern, dass je schlechter der Winkel ist, und dann kannst du ausrechnen, wie, und das ist wirklich Mathematik pur, was du für eine Einbuße hast. Und da gilt die Grobregel 25% Einbuße bei Ost-West gegenüber Süd. So, und das ist eben deswegen habe ich die Kurve auch nur ganz kurz angezeichnet. Früher war es eine ökonomische Frage, mittlerweile ist es keine ökonomische Frage mehr, sondern eine ökologische Frage. Und die Dinger kosten auch nichts mehr. Also rauf damit.
Ja, okay. Ja. Genau, die andere Frage, wie ist denn das mit Versicherungen? Interessiert die das, wenn
ja,
man das selber gemacht hat?
Ich habe meinen Hausrat, muss ich anpassen. Ich hätte das so, aber ich wurde wieder ermahnt, war aber nicht teuer. Ich weiß nicht, was das war. Das war die Versicherungsposition um 20, 30 Euro. Viel mehr war das nicht. Ja, es interessiert sie, weil die Feuergefahr steigt, grundsätzlich.
Aber da geht es dann eher darum, dass man überhaupt eine PV-Anlage hat und nicht, dass man die selber aufs Dach geschraubt hat.
War da noch kein Unterschied. Okay. Ich glaube nicht, im Moment geht man nicht davon aus, dass man PV-Anlagen selber aufbaut. Da wird ein großes Brimborium drum gemacht. Ich habe euch gezeigt, wie trivial das ist. Ja. Es gibt keinen Grund, da irgendwelche das teuer zu bezahlen durch irgendwelche Superexperten, die das nicht sind.
Okay.
Ja?
Was muss man denn sonst noch machen? Wenn man jetzt zum Beispiel Schornstein baut, dann muss der Schornsteinfeger noch kommen. Welche Zulassung muss ich denn noch beantragen bei der Gemeinde?
Man muss keine Zulassung beantragen. Normaler Menschenverstand, der Schornsteinfeger muss an den Schornstein ran. Das muss er sowieso, klar. Und dann baust du ihm eine Gasse. Aber trotzdem, die Frage ist trotzdem nicht, es gibt mittlerweile auch die Dienstleistung PV-Reinigung. Super teuer. Wie macht man das? Dann lässt man eventuell mal einen Pfad da durch. So habe ich es bei mir auch gemacht, um an meine PV-Module ranzukommen. Auch, um sie mal reparieren zu können. Also, aber super wichtige Frage, hätte ich vielleicht sogar auch noch aufnehmen sollen, so an zusätzlichen Nebenbei-Optimierungen noch.
Ja, aber normalerweise kann ich mir ja vorstellen, der Provider der vom Strom, der ist ja daran interessiert, zu wissen, was für Experimente macht denn der Kunde auf der anderen Seite.
Nee, interessiert ihn nicht. Nee? Da interessiert gar nichts. Und wenn Sie, hab ich auch gedacht, und ich hatte noch den alten Zähler drin, und der zählte rückwärts. Ich habe innerlich gejubelt. So, ja, also weil besser geht's ja nicht. Ne? Also eine bessere Vergütung gibt es nicht. Und ein paar Wochen habe ich es gemacht, dann habe ich doch die Nerven verloren. Also weil die Anlage dann auch offiziell von Provider, aber das ist dann der Netzprovider. Es ist nicht der Stromlieferer, sondern der Netzprovider.
Netzprovider, ja.
Das muss natürlich am Ende alles abgenommen werden. Ich konnte das also nicht zu lange auszögern. So ein bisschen habe ich damit gespielt.
Wie viel kostet so eine Abnahme und wie lange ist sie?
Kann ich nicht sagen, ich kann das nicht genau beziffern, aber das bewegte sich im wenigen Hunderte-Euro-Bereich. Also nein, weiß ich nicht mehr. Das war nicht viel. Okay. Auch das Auswechseln des Richters, des Stromzählers war nicht viel. Sie wollen Smart Meter haben. Sie wollen eigentlich, dass die Anlagen gemanagt werden. Und das muss wahrscheinlich auch so kommen. Ich bin Datenschützer professionell. Ich verdiene mein Geld mit professionellem, also ich bin unabhängig Landesherr für Datenschutz. Und ich habe überhaupt keinen, es gibt gar keinen Grund für mich, jetzt irgendjemand auf meine Anlage zu lassen und alles zu steuern und auch sozusagen ein Profiling zu machen über meinen ganzen Verbrauch. Ich habe das mal fürs Bundesinnenministerium mitgemacht, also so einen Entwurf fürs Wirtschaftsministerium mitgemacht, wie sonst Smart Meter aussehen muss. Seitdem weiß ich, wie man an diesen Profilen sehr wohl genau sehen kann, wer was wann macht. Das muss nicht sein. So, aber es läuft darauf hinaus, wenn die Smart Meter kommen, das ist eine Gesamtsteuerung, und dann werde ich mich wahrscheinlich auch als Datenschutzgründer nicht mehr wehren können. Das ist sowas zu einer Gesamtsteuerung, also einer volkswirtschaftlichen Gesamtsteuerung aller PV-Anlagen der Bundesrepublik Deutschland geht, wenn es gerade in Nordrhein-Westfalen dunkel ist, aber in Schleswig-Holstein schön und so weiter, dass das gesteuert werden kann. Keine Ahnung. Aber also solche Sachen werden wohl kommen aus ökologischen Gründen. Und das ist super, jetzt sage ich noch eins, das ist super spannend, eine Optimierung zwischen Grundrechten sowas, und ökologischem Optimum zu finden. Das führt jetzt zu weit. Aber bitte behalten Sie das mal ein bisschen so im Auge.
Aber das bedeutet unterm Strich, es wird nur der Zähler getauscht, ich muss kein Smart Meter nehmen.
Nein, ja.
Okay.
So ist es. Ja? Oh, wie schön. Wie schön.
3,5 kW-Anlage und hätte noch Platz drauf. Wenn Sie da die Kleinanlagen bevorzugen, dann würde das praktisch besser sein. Ich würde nicht warten, bis das andere abgelaufen ist, sondern setze jetzt schon parallel mit dem zweiten.
Tolle Idee. Haben Sie denn noch Fläche für?
Ja, nicht mehr viel, aber ungefähr. Für mit den heutigen Platten, würde ich mal sagen, kriege ich wahrscheinlich dieselbe Leistung nochmal rauf. Von der Fläche ist es, wenn überhaupt, die Hälfte.
Ja. Und werden Sie es machen? Also das jetzt?
Ich werde es wahrscheinlich jetzt mal gucken, ob ich das ganz schnell noch hinkriege.
Wenn nur fünf, also
dieses Jahr kann's natürlich nichts mehr, aber
wenn nur fünf von Ihnen heute hier rausgehen und sagen, so, ich mach's endlich, habe ich gewonnen, das war mein Ziel.
Also ich spiele da sowieso mit rum. Ich habe auch einen Carport, so ein paar alte Flächen vom Nachbarn und hatte da das Problem mit dem Wechselrichter. Ich hatte das als den Wechselrichter gar nicht als Problem gesehen, weil ich dachte mir, es gibt so viele Anlagen, gibt es im Gebrauchte ohne Ende. Ja, scheiß drauf.
Ja.
Es gibt Spielzeugwechselrichter, richtig. Ja, aber richtige überhaupt nicht. Ja.
Genau.
Also wir hätten vielleicht noch Zeit für eine Einlassung.
Okay. Nö. Dann.
Gut.
Nochmal vielen Dank. Schönen Nachmittag.
Dann vielen Dank, Martin Rost.